Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Lukas 17 von Vers 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegnete ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Herr Jesus, hab vielen Dank für diesen Morgen. Hab Dank für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Herr, wir sehnen uns danach, dein Wort zu hören. Immer wieder kommen wir hierher. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst. Du kennst uns, wie wir hierher gekommen sind, was uns bewegt, was uns belastet, was uns freut. Und ich bitte, dass du uns ruhig machst, uns ganz konzentrieren lässt auf das, was du zu uns zu sagen hast. Und ich bitte für die Jugend- und Kinderstunden, dass du auch diese Stunden segnest und bitte schenk, dass die Saat, die da gelegt wird, aufgeht. Wir bitten dich auch, segne Andreas Schäfer jetzt, der dein Wort auslegt. Amen.
Lukas muss so etwas wie eine riesige Sammelmappe gehabt haben. So beginnt einer der Ausleger seine Erläuterungen zu Lukas 17, dem Text, den wir heute Morgen hier vor uns haben. Da wurde ich wieder daran erinnert, als bei uns in den letzten paar Tagen wieder die Schulmappen geklärt und die Turnister vorbereitet wurden für den neuen Einsatz jetzt am Ende der Sommerferien. Sie wissen, was das so manchmal im Kindergarten und vor allem in den ersten Schuljahren, da sich so ansammelt an unterschiedlichsten Werken, in dicken Sammelmappen nach Hause getragen wird. Und dann sucht man so das Beste aus dem ganzen Sammelsurium raus. Also, Lukas muss so etwas wie eine riesige Sammelmappe gehabt haben. Davon erzählt er ja auch in Lukas 1. Wo er von dieser journalistisch-theologischen Recherche Berichte hier durchgeführt hat und all das aufgenommen hat, was an Jesus Berichten gab, unterschiedlichster Prägung, aus unterschiedlichsten Quellen. Woher er wohl diesen Text hier hatte, den wir hier vor uns haben? Den von den 10 Aussätzigen? Vielleicht, wir können mal so ein bisschen spekulieren, vielleicht auch aus einer Samaritanergemeinde. Vielleicht der von denen, die damals schon in Johannes 4, als Jesus auf dem Jakobsbrunnen sah, zum Glauben an Jesus Christus kamen. Oder vielleicht von denen, die später in der großen Samaria-Mission, Kapitel 8 der Apostelgeschichte, den Weg zu Jesus gefunden haben. Vielleicht haben die den Bericht wach gehalten, den Bericht von den 10, von denen einer von ihnen war. Und gerade der eine von ihnen, der hat es begreifen dürfen, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben. Also diese riesengroße Sammelmappe. Jetzt stellen Sie mal diese riesengroße Sammelmappe des Lukas vor und dann stellt Sie doch die Frage, warum nimmt er aus der riesigen Sammelmappe jetzt unter anderem genau dieses Stück heraus? Warum leitet der Heilige Geist ihn so, dass wir gerade dieses Stück im Lukas-Evangelium haben, als einen Bericht, den wir nur bei Lukas haben? Aus dem großen lukanischen Reisebericht, der unterschiedlichste Berichte uns mitgibt vom Weg Jesu nach Jerusalem, die uns in Matthäus, in Markus, im Johannesevangelium ja eben nicht berichtet werden. Warum gerade dieses Stück von den 10 Aussätzigen? Die Gefahr besteht natürlich, dass man eine vielleicht zu schnelle Antwort gibt. Oder sagen wir zumindest nur eine Teilantwort gibt, warum es diesen Text im Lukas-Evangelium gibt. Die einen fangen ganz eigenartig an und sagen, das was hier steht, ist ein judenfeindlicher Text. Das kann nur so ein Heidenchrist wie Lukas geschrieben haben, nicht wahr? Da kommen die Juden ja ausgesprochen schlecht weg. Der Einzige, der es packt, ist eben dieser Samaritaner. Aber das kann nicht der Tenor dieses Textes gewesen sein. Andere, die sagen, guck doch mal hin. Not schweißt zusammen. Nicht wahr? Jetzt ist endlich das möglich, was vorher nicht möglich war. Der Aussatz überwindet, so schlimm das klingt, der überwindet alle Grenzen. So ein Samaritaner ist auf derselben Krankenstation gelandet wie die 9 anderen auch. Und jetzt teilen sie eben dasselbe Schicksal. So eine Art medizinischer Fremdenfreundlichkeit, nicht wahr? Aber das kann ja auch nicht der eigentliche Sinn von Lukas 17 gewesen sein. Die anderen, die gehen ein bisschen anders an die Sache ran. Ein natürlich schwäbischer Ausleger hat in einer Predigt es so zitiert: Zahl dei Sach, da musst nicht Danke sage. Ja, das wäre auch eine Art von Ausleger. Also bezahl das, was du hast, dann musst du dich nicht bedanken. Denn Danke sagen ist immer etwas, ja, immer etwas Schwieriges. Und da kommen wir schon auf den pädagogischen Sinn, nicht wahr? Manche nehmen den Text so eher in die pädagogische Schiene und sagen, wie sagt man denn, wenn man was bekommen hat? Ja, so mehr, wie sie es auch ihren Kindern versuchen, wenigstens die letzten Reste von Anstand noch beizubringen. Na, wenn man was bekommen hat, dann kann man doch wenigstens Danke sagen. Aber mit dem Danken haben wir Deutsche sowieso ganz eigenartige Formulierungen gefunden. Wir können zum Beispiel in einem etwas gestochenen Deutsch sagen, ich schulde Ihnen Dank. Das klingt ja schon komisch, ne? Oder ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Ach, das kommt von Herzen rüber. Ja, also da merken wir schon, wie wir da Probleme haben mit diesem Wort, mit dem Dankesagen. Der Tenor vom 103. Psalm, und deswegen ist ja dieser Text auch vorgeschlagen, unter anderem für diesen Sonntag heute, geht ja woanders hin. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also gut, das ist natürlich schon ein Gedankengang. Aber seien wir mal ehrlich, das ist ja schnell erzählt, was hier passiert. Auf der ersten Verständnisebene einer Heilungsgeschichte ist das schnell erzählt. Jesus, der Messias, tut eine typische Tat des Messias, wie es im Alten Testament angekündigt war. Er heilt. Und er heilt hier 10 aussätzige, schwerstkranke Männer. Überraschungsklou, ein Samaritaner war auch dabei. Zweiter Überraschungsklou, gerade der sagt Danke. Das war's. Lukas, warum ziehst du das aus deiner riesigen Sammelmappe raus? Weil Lukas hier etwas ganz anderes noch entdeckt. Lukas sieht in dieser kleinen Berichterstattung von den 10 Aussätzigen eine wunderbare Illustration des großen Briefes seines theologischen Lehrers, nämlich des Apostels Paulus, nämlich des Römerbriefs. Er sieht, wie die Grundtatsachen des Römerbriefes, die Grundaussagen des Glaubens an Jesus Christus, sich abbilden bis ins heilsgeschichtliche Detail in dieser Berichterstattung von den 10 Aussätzigen. Also es geht nicht nur um die erste Heilungsebene einer messianischen Tat, es geht um eine zweite Ebene, wo wir Jesus verstehen können, in dem, was er hier einzigartig exemplarisch getan hat, wo uns die Augen aufgehen können an diesem Bericht aus Lukas 17. Die Gliederung heute Morgen ist ganz schlicht und einfach. Wir gehen einfach den Zahlen nach. 10, 9, 1. Also es geht um die 10 Männer, die sind der Ausgangspunkt für Jesus. Die 9, das ist die Fragestellung Jesu. Wo sind die 9? Und im Visier, im Fokus zunehmend ist der eine. Also die Gliederung können Sie sich merken, nicht wahr? 10, 9, 1 als Gliederung für diese Sonntagspredigt. Wo war denn Jesus? Wo war er denn? Es heißt in unserem Text hier, es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, zog er durch Samarien und Galiläa hin. Das Lutherdeutsch ist hier so ein bisschen diffus. Eigentlich haben wir es hier mit einem echten Übersetzungsproblem zu tun, auch mit unterschiedlichen Varianten. Denn wenn wir es versuchen aufzudröseln, dann meint am ehesten diese Einladung, im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa war er unterwegs gewesen. Als er sich einem Dorf näherte, darauf weist der Text hin, von Galiläa nach Samarien unterwegs, das ist also irgendwo wahrscheinlich da in der Jezreel-Ebene gewesen. Da waren ja die Grenzlinien, so ganz grob für die so ein bisschen sich die Karte Israels vorstellen können. Und da gab es nun 10 aussätzige Männer, sagt dieser Text. 10 aussätzige Männer, das ist ja diese eigenartige Krankheit, das geht ja nicht nur um Lepra, unserer heutigen medizinischen Einordnung, sondern es geht um eine fortschreitende, ansteckende, den Tod bringende, vom Leben ausschließende Krankheit. Das war's. Da brauche ich gar kein genaueres Krankheitsbild haben. Das ist mir schon im Alten Testament gesagt. Diese Krankheit schließt aus der Gesellschaft und sie schließt auch aus dem religiösen Leben, aus dem Leben des jüdischen Volkes aus. Man wird nämlich unrein, man hat keinen Anteil mehr am Gottesdienst. Und Sie wissen, dass natürlich hinter dieser Krankheit noch viel mehr mitschwingt. Natürlich eine Krankheit, die so ansteckend, fortschreitend, ausschließend ist, die aus dem Gottesdienst ausschließt, da steht ja fast hinter einem, dass in der solch einer Krankheit auch das Gerichtshandeln Gottes zum Ausdruck kommen kann. Und genau so sagt schon das Alte Testament in 5. Mose 28, können Sie das nachlesen, wird diese Krankheit als eine Möglichkeit bezeichnet, mit der Gott Gericht üben kann, den Fluch auf sein Volk legen kann, mit dieser Krankheit. Diese Krankheit kann sogar ein Strafgericht Gottes sein. Ich erinnere Sie an eine ganz wesentliche, wichtige Persönlichkeit im Volk Israel, die eine Zeit lang an dieser Krankheit litt als Strafe. Nämlich die Schwester des Mose, die Miriam, als sie meinte, sie könne da so eine innergemeindliche Revolution anzetteln und da das Frauenwerk aufpeitschen, nicht wahr? Da haben die gleich gemerkt, so läuft's nicht, so läuft's nicht. Und sie ging weiß von Aussatz raus. Das heißt, sie haben es auch mit Strafe zu tun, mit Gerichtshandeln Gottes zu tun. Diese 10 Männer stehen exemplarisch dafür, dass sie mit ihrem Leben nichts mehr zu verlieren haben, weil an ihnen der Untergang ihres Lebens schon offensichtlich ist. Vor einigen Tagen habe ich in einer Zeitschrift einen Artikel über Schiffsbau gelesen. Ist nicht gerade mein Metier, aber wenn man da irgendwo in einer Arztpraxis sitzt, liest man ja fast alles, was darum liegt. Und da habe ich also diesen Artikel über Schiffsbau gelesen und habe unter anderem zur Kenntnis genommen, dass es einen sogenannten Wasserpass gibt. Der Wasserpass, so habe ich da mich kundig gemacht, ist also die Linie, die auf einen Schiffsrumpf aufgezeichnet wird, die sagen soll, nur bis zu dieser Linie darf das Schiff ins Wasser einsinken. Wenn es mehr belastet wird, dann geht es unter. Das ist der Wasserpass, diese letzte Linie auf dem Schiff. Verstehen Sie, bei den 10, da war das Schiff schon so dermaßen belastet. Da war der Wasserpass der Sünde, diese Sündenlinie, schon so dermaßen drüber, bis ins Bildliche hineingesprochen, dass für alle klar war, der Kahn, der 10, der geht sowieso unter. Der Kahn von den 10, der geht unter. Die haben nichts mehr zu verlieren. Und das wird offensichtlich nicht an einer äußeren Krankheit, sondern an der geistlichen Ebene. Diese 10, die stehen dafür, dass der Wasserpass der Sünde bei weitem überschritten ist und das Schiffchen untergeht. Und jetzt sind sie im Grenzgebiet. Und im Grenzgebiet tatsächlich verschwimmen die Linien. Da verschwimmen die Linien und plötzlich taucht da ganz überraschend in dieser jüdischen Gruppe ein Samaritaner auf. Und jetzt gilt tatsächlich, und das ist ja für Lukas ein Aha-Erlebnis, jetzt gilt für den Samaritaner dasselbe wie für die 9 anderen. Für den gilt keine andere Regelung und auch keine andere Beschreibung, als sie für den aus dem auserwählten Volk, aus dem Volk Israel. So wie die 9 aussätzig sind, so ist der eine aussätzig. Und so wie die 9 den Wasserpass überschritten haben und das Schiffchen untergehen wird, so wird der eine untergehen. Und Sie, die ein bisschen den Römerbrief kennen, Sie wissen, das ist doch genau das, was der Apostel Paulus in den ersten 3 Kapiteln in einer Deutlichkeit entfaltet, wie sonst gar nirgendwo im Neuen Testament. Dass er sagen kann, die aus dem heidnischen Umfeld versuchen, auf Gott zuzukommen, sind des Gerichtes schuldig. Aber die aus jüdischem Umfeld auf Gott zukommen, sind genauso des Gerichtes schuldig. Am Ende dieser juristischen Schuldaufnahme kann er in Römer 3, Vers 9 sagen, wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Und das sieht Lukas hier abgebildet, in dieser Gruppe, die da anmarschiert. Für beide gilt unter der Sünde, Wasserpass überschritten, Schiff geht unter, keine Chance mehr. Und angesichts dieser Not kommt es jetzt zur Menschenklage. Die große Klage dieser 10. Exemplarisch für die begriffen haben, in welcher Lage sie sind. Die begriffen haben, dass sie den Wasserpass überschritten haben, die klagen. Jesus, Meister, erbarm dich. Jesus, den kannten sie ja schon. Ja, den kannten sie schon. Nicht nur, dass er schon die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen innerhalb weniger Tage und Wochen durchs ganze samaritanische Gebiet geeilt war und es ja diesen Fanclub von Samaritanern für Jesus gab, sondern gar nicht weit weg von ihnen da hat es ja ein faszinierendes Wunder gegeben. Da war bei einer Beerdigung eines jungen Mannes auch dieser Jesus aufgetaucht. Und ob man es glaubt oder nicht, es geht das Zeugnis um, der habe diesen Zug gestoppt und habe diesem jungen Mann gesagt, steh auf. Und dann ist der junge Mann von nah ihn aufgestanden und ist wieder zum Toten, nicht mehr von den Toten herausgekommen und zum Leben gekommen. Die kannten diesen Jesus und die hatten nichts zu verlieren. Jesus, das ist der Name, an den sich alle Menschen klar gerichten muss. Die anderen können ihnen sowieso nicht mehr helfen. All die vielen Helfer, die sich anbieten, immer wieder anbieten, ihnen zu helfen, können ihnen dann, wenn der Wasserpastor Sündenlinien überschritten ist, ihnen nicht mehr helfen. Da hilft nur noch ein Name. Jesus. Und den schreien sie hinein. Jesus. Wie nennen sie ihn? Meister. Das ist der Ehrentitel im Lukasevangelium. Ein bisschen ein anderes Wort als Rabbi, aber ähnlich geprägt. Meister. Herr. Erbarme dich. So tönt aus der Menschenklage, aus jüdisch-heidnischem Mund, das kyrige Eleison in diesem Text heraus. Herr, erbarm dich unser, wir brauchen dich. Der Name, der Titel und der Ruf, der sind klar. Und was sagt Jesus? Was sagt Lukas von Jesus? Er ging hinauf, wohin? Nach Jerusalem. Das ist ja unser Signalwort. Jerusalem ist nicht nur ein Ort, eine topografische Angabe, sondern Jerusalem ist eine heilsgeschichtliche Angabe. Ganz bewusst sagt Lukas am Anfang dieses Textes, da wird Jesus hingehen und alles, was jetzt geschieht, geschieht unter dem Vorzeichen, Jesus geht nach Jerusalem. Und er geht nach Jerusalem, weil er dort sterben wird. Weil er dort der einzig reine, makellose Jesus in seinem Sterben am Kreuz zum Unreinen wird, so unrein wird, dass man es von jüdischer Seite nicht mehr aushalten konnte, in seiner Nähe zu stehen. Dass man es möglichst hinkriegen musste, den ganz schnell zu Tode zu bringen, bevor das reine Passafest anfängt. Man konnte nicht mehr hingucken, so unrein, so abstoßend, so eklig war diese Hinrichtung von Jesus. Der eine Reine wird absolut unrein, damit diese 10 Unreinen rein werden können. Geht hin, zeigt euch den Priester. Und als sie hingingen, wurden sie rein. Verstehen Sie mit mir, was hier der Lukas gleich am Anfang dieser Geschichte uns als allererstes ins Stammbuch schreiben möchte? Das ist das Evangelium. Das ist die entscheidende gute Botschaft. Das ist die Nachricht für die, wo der Wasserpass schon so unterschritten wurde, dass die Sündenlinie schon gar nicht mehr erkennbar wird. Und man genau weiß, das Schiffchen, das geht unter. Jesus nimmt die Sünde an. Das ist Evangelium. Und das ist, wenn wir mal genau hingucken, und bleibt auch die entscheidende Frage und die entscheidende Antwort. Es gibt so unendlich viel Vordergründiges, was uns Not macht und was uns beschäftigt, was uns den Raum des Denkens nimmt. Und wir kümmern uns um alles Mögliche. Da geht es um mein Glück und um meine Wünsche und um meine Sorgen und um mein Problemchen und um das, was morgen und übermorgen ist. Und irgendwann einmal kommt vielleicht die Gnade, dass das ganze Zweitritt-, Viertrangige zur Seite gedrückt wird. Und wir begreifen, wenn das alles keine Rolle mehr spielt, dann kommt es nur noch auf diese eine einzige Frage an. Wer kommt mit meinem Lebensschiffchen klar, wenn ich im Ziel ankomme? Und dann merken wir, dass das die entscheidende Frage unseres Lebens ist. Wer kommt mit meiner Biografie klar, wenn ich vor Gott stehe? Jesus. Jesus nimmt die Sünde an. Der eine Reine wird zum Unreinen, damit die 10, die ganze Gruppe, alle, die unrein waren, rein werden können. Das ist das Evangelium. Das ist die entscheidende Nachricht, die Lukas in diesem Text sieht. Das ist das Erste. Jesus, der sich um 10, um die ganze Gruppe, um alle kümmert. Aber wo sind jetzt die 9? Was ist denn da abgelaufen? Die haben doch Gutes erfahren. Die sind gesund geworden. Gehen wir auf die geschichtliche Ebene wieder zurück. Die sind dann Wir können jetzt spekulieren, zurückgekehrt in ihr Leben, in ihre Familien. Aber was ist da abgelaufen? Verstehen Sie, die haben eine Ahnung bekommen von Gott durch Jesus. Natürlich. Wir wissen jetzt nicht, wie viel, wir können das nicht genau beschreiben. Aber sie haben eine Ahnung bekommen von Gott durch Jesus. Sie haben etwas gespürt von seiner Liebe, von seiner Kraft, seiner Autorität, seinem Willen. Er ist ihnen faktisch ins Leben getreten. Sie haben, um es so zu sagen, eine erste Gottesberührung gehabt. Aber da ist nichts weiteres draus geworden. Es steht über ihrem Leben der schreckliche Satz, dass sie gesund geworden sind, aber nicht gerettet wurden. Und vielleicht erinnern Sie sich, die Sie heute Morgen mit mir in diesem Gottesdienst sind, vielleicht erinnern Sie sich, das gab es doch in Ihrem Leben auch, nicht wahr? Das gab es doch in unterschiedlicher Weise in Ihrem Leben auch, dass Sie eine Gottesahnung hatten, dass Sie Gottesberührungen hatten. Da hat Gott vielleicht Sie bewahrt in einer ganz dramatischen Situation und Sie haben plötzlich gespürt, wie nahe er Ihnen kommt. Oder Sie haben durch einen Prozess hindurch seine Hilfe erfahren. Oder Sie haben etwas mitgekriegt von der Schöpfermacht Gottes. Oder Sie haben Erfahrungen mitgemacht. Oder Sie wurden informiert über Gott. Oder Sie haben andere Christen getroffen. Oder Sie haben sich in den Gottesdienst gesetzt und in irgendeiner Art und Weise eine Gottesberührung erlebt. Und dann, was dann? Wo sind die Neun? Fragt Jesus. Geht es denn nur darum, die hätten doch wenigstens mal Danke sagen können? Nein, so kleinkariert ist doch Jesus nicht. Worum geht es denn? Es geht um das, was der Apostel Paulus versucht hat, den Heiden damals in Athen zu verklickern. Viele haben es nicht kapiert, aber ein paar haben es verstanden. Da steht der Apostel Paulus in Kapitel 17 der Apostelgeschichte auf dem Areopag. Sozusagen dem Ort, wo Bras Porthotto die gesamte Philosophie kulminiert. Das ganze Denken der Menschen. Und dann sagt dort der Apostel Paulus in Kapitel 17 in dieser Ansprache auf dem Areopag: Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Wozu hat er das so gemacht? Paulus sagt, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl finden und fühlen könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. So, und jetzt? Und jetzt sagt der Apostel Paulus, sie haben von Gott gewusst und haben ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Römerbrief, Kapitel 1. Das ist es. Gott klagt die Neun nicht der Undankbarkeit an. Gott klagt die Neun der Gottlosigkeit an. Sie haben gewusst, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen und ihm nicht gedankt. Gottlos seid ihr Neun. Da habe ich Gott verspürt, da ist der Ewige an mein Leben herangetreten, da hat er mich berührt, da hat er in Kopf und Herz meine harten Strukturen durchbrochen, da ist er angekommen mit seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe, er ist in mein Leben ganz hineingetreten und ich laufe einfach weiter. Was für eine Tragödie, wo sind die Neun? Da ist etwas verpufft, einfach verpufft. Gottes Berührungen und die gehen einfach weiter. Ich werde gesund und die lassen mich nicht retten. Ich schlage den alten Weg ein. Bei Spurgeon, dem großen englischen Erweckungsprediger, können Sie zu Lukas 17 den Satz lesen: Die haben einen Segen erlangt und dann gehen sie ihres Weges und dann ist ihre Geschichte zu Ende. In einem anderen Kommentar heißt es, sie scheiden als weiter erwähnenswert im Text aus, soweit sie nicht zurückkehren. Ist das vielleicht Ihr Weg? Ist das vielleicht Ihre Situation zurzeit? dass sie in irgendeiner Art und Weise Gott berührt, Gott gespürt, Gott erfahren haben, vielleicht auch in diesem Haus, vielleicht auch in diesem Saal, vielleicht auch in diesem Gottesdienst. Und dann laufen sie gerade so ihren Weg weiter. Dann hat man Lebensgeschichte auslaufend ohne Gottesgeschichte. Dann gelten sie als nicht mehr weiter erwähnenswert. Dann läuft alles weiter. Aber ihre Geschichte, ihre eigentliche Geschichte, so sagt Spurgeon, die ist zu Ende, ist vorbei. Und verstehen Sie, spätestens da spüren wir doch, hoffe ich doch, ein riesengroßes Ausrufezeichen, das mitten in diesem Gottesdienst steht. Nämlich das, was der Apostel Paulus im Römerbrief gesagt hat, wo er sagt, verachtest du denn den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und seiner Langmut? Weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Willst du einfach immer so weiter marschieren? Wo sind die Neun? Und das fragt auch sie. Ja, natürlich, da schwingt jetzt die ganze Heilsgeschichte mit. Das spüren wir. Nicht wahr? Die eigentlich so nah dran sind, das jüdische Volk. Keiner von denen kehrt zurück. Und der eine, der eigentlich ganz fern war, kehrt, weil er in den jüdischen Kontext eingebunden war, zum Heil. Die Juden sind sozusagen indirekt, obwohl sie selbst aussteigen, Heilsvermittler für diesen einen Samaritaner. Einzigartig. Und natürlich, für alle, die Bibel ein bisschen kennen, schwingt da auch die Geschichte von Elisa und Naaman mit, nicht wahr? Da war es doch auch so. Geh hin, wasch dich, bad dich, mach das. Und der Nicht-Jude, der Heide, der Naaman, wird zum Gottesverehrer. So wie eben dieser Samaritaner auch. Aber das Erstaunliche ist doch, wie das jetzt mit ihnen weitergehen soll, mit ihnen, die sie Gott gespürt, die sie Gott begegnet, die sie Gottes Ahnung und Gottes Erfahrung haben. Was soll denn werden? Soll über ihrem Leben die Frage Jesu stehen bleiben, wo sind die Neun? Soll ihre Geschichte bei allem berührt werden von Gott, doch in den alten Spuren weiterlaufen? Oder ist dieser Sonntagmorgen ihre Chance, Antwort zu geben, wie der eine? Und zu sagen, Herr, ich habe dich schon lang gehört. Ich habe schon viel von dir erfahren. Ich habe schon manche Ahnung von dir gehabt. Und jetzt mache ich endlich nicht mehr so weiter wie bisher. Ich steig aus. Ich komme zu dir. Und er kam zu Jesus. Und damit sind wir natürlich im dritten Teil. Der eine im Visier Jesu. Der kehrte um, sagt Luther. Viel zu schwach. Der kehrte zurück. Das heißt es eigentlich. Er kehrte zurück. Ganz bewusst zurück an den Ort der Gottes- und der Jesus-Erfahrung. Er kehrte zu Jesus zurück. Ein Ausleger sagt, er muss jetzt unbedingt in der Welt Gottes bleiben. Das stimmt. Er muss dahin, wo Gott eigentlich auch ist. Er muss sich verorten bei Jesus. Raus aus dem alten Weg. Raus aus dem alten Gleis. Hinkommen zu Gott. Und dann gibt er ihm den Dank und lobt ihn. Das wird ja wunderbar beschrieben, wie er schon auf dem Rückweg sein großes Lied singt. Er pries Gott mit lauter Stimme und dann fällt er Jesus zu Füßen und dankt ihm. So wird sie beschrieben. Das Danken ist eben nicht nur einfach das pädagogische Danke, Danke sagen, sondern das Danken ist der einzige Weg, wo ich von der Gabe weg zum Geber komme. Das Danken ist eine Einstellung, wo ich als Abhängiger mich deutlich mache. Wo ich als Mensch mich deutlich mache, der etwas empfangen muss, der ich alles hat. Zahl deine Sache, da muss ich nicht Danke sagen. Ich kann eben nicht alles meinem Leben zahlen. Es ist der Vertrauende, alles in einer Person, der der Danke sagt. Der Abhängige, Empfangende, Vertrauende. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht an den 50. Psalm, wo von der großen Tempelkritik die Rede ist. Und am Ende heißt diesen Psalm fast neutestamentlich, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Da geht's lang. Weil ich mich da als Abhängiger, als Vertrauender und als Empfangender darstelle. Und dann gehe ich meinen Weg. Und er kommt zurück. Es Spurgeon hat nochmal gesagt, die Zahl derer, die bitten, ist natürlich größer als die Zahl derer, die Danke sagen. Und deswegen kommt es zum Solo der Dankbarkeit. Das singen sie meistens allein, wenn sie zu Gott kommen. Das Solo der Dankbarkeit ist das Solo der Menschen, die umkehren, zurückkehren, sich verorten bei Gott. Und deswegen gibt es diese Lukas-Geschichte. Weil Lukas seinen großen theologischen Lehrer hat sagen hören in Römer 15, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, die sie erfahren haben. Danke sollen sie sagen. Und damit sich als Glaubende deutlich machen. Und dieser Glaubende, dieser eine, der zurückkehrt, nur der empfängt die Verheißung der Rettung. Es heißt nicht nur so schlicht, dein Glaube hat dir geholfen. Nein, es heißt ganz typisch wie bei Paulus, dein Glaube hat dich gerettet. Du hast Gnade erfahren. Und dann fällt er vor Jesus auf die Knie. Und da gibt es eine ganz eigenartige Verschränkung. Es wird in dem Satz gar nicht klar, weil der Samaritaner, der verwechselt in Anführungszeichen Gott und Jesus dauernd. Ja, er ehrt eigentlich Gott, meint aber Jesus, er spricht Jesus an, meint aber Gott. Ein wunderschönes Zeugnis über die Gottheit Jesu. Immer wieder. Und Jesus sagt ihm, steh auf und geh. Er erfährt Lebenszusage und Dienstanweisung. Ich weiß nicht, ob Sie das begreifen, ob das bei Ihnen eine Schicht deutlich wird, die klar macht, was Lukas Ihnen zeigen will. Lukas hat ja eine Glaubenskatechese durchgeführt. Er hat also eine Glaubensunterweisung durchgeführt. Und da hat er nicht nur Anfänger des Glaubens oder noch Nicht-Glaubende ansprechen wollen, sondern auch Sie und mich, die wir schon ein paar Jahre der Jesusgemeinschaft auf dem Buckel haben. Und dann geht es eben im ersten Teil um dieses einzigartige Jesusheil für die 10, für alle. Es geht um den Ruf zum Glauben. Wo sind die 9? Aber es geht auch um Sie und um mich, die wir schon lange in der Jesusgemeinschaft sind. Nämlich, sind wir noch dort, wo der eine angekommen ist? Nämlich bei Jesus. Sind wir noch so dort? Ist das noch unsere Position, so wie der eine da steht? Oder hat sich da inzwischen was bei uns verschoben? Gibt es bei uns, bei denen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, auch so etwas wie ein Hinterherstapfen in den alten Gleisen, wie ein Marschieren in den Spuren der Richtigkeiten, wie ein Wissen um alles, was so um Jesus und Glaube zu tun hat. Aber wir leben nicht mehr bei ihm. Es gibt die große Gefahr unter den Jesusleuten, dass sie alles wissen, dass alles richtig ist, dass alles stimmt. Aber dass sie doch Meilen weg von der Verortung von Jesus sich entfernt haben. Da kann ich in der Erkenntnis der Heiligen Schrift schon weit vorangeschritten sein. Da kann ich die heißesten theologischen Systeme erklären. Da kann ich die klügsten Sprüche weitergeben. Aber selber lebe ich Tag für Tag nicht mit Jesus. Gibt's das? Ja, das gibt's. Und liegt nicht da auch ein Teil unserer Not begründet? Unserer Glaubensnot? Dass wir manchmal denken, Herr, was ist denn mit mir los? Da ist alles so spröde geworden bei mir. Das ist so richtig, so anständig, so ordentlich, aber was fehlt mir denn? Vielleicht fehlt ihm genau das, was den Samaritaner ausgezeichnet hat. Und er kehrte zurück. Und er kehrte zurück. Das ist das Wort, was bewusst zweimal gesetzt wird als Signalwort. Er kehrte zurück. Es gibt auch die Rückkehr der Jesusleute in die Verortung der Jesusgemeinschaft. Dass ich ganz bewusst wieder zurückkomme aus den Richtigkeiten, Ordentlichkeiten, religiös stimmigen Systemen in eine lebendige Gemeinschaft. Er kehrte zurück. Und wenn der Lukas-Katechese das hören, dann muss es bei Ihnen klingeln, dass der Herr Ihnen und mir, die wir an Jesus glauben, sagt, kehr zurück. Das ist die einzige Chance. Stampf deinen richtigen Weg nicht einfach weiter. Kehr zurück. Er muss jetzt in der Welt Gottes bleiben. Es braucht diese Verortung bei Jesus. In den vergangenen Wochen gab es hier in Langensteinbach eine Arztpraxis, bei der als Begründung der geschlossenen Arztpraxis dran stand, wegen Fernweh geschlossen. Was fand ich schön. Wegen Fernweh geschlossen. Da hat also jemand nicht mehr ausgehalten. Der musste jetzt raus, der musste weg. Und hat deswegen das Ding geschlossen, wegen Fernweh geschlossen. Wenn es sowas doch gäbe in unserem Leben, ein Jesusweh, wissen Sie? Dass uns das und unsere Persönlichkeit wehtut. Wenn wir erkennen, wo wir sind und sagen, Herr Jesus, da wo ich jetzt bin, da möchte ich nicht bleiben. Da ist alles richtig, da stimmt alles. Aber ich bin nicht mehr bei dir. Und dann muss man auch manche Sachen wegen Jesu weh kurz schließen, damit man abhauen kann und hinkommen kann zu ihm. Und wenn es nur Augenblicke ihres Alltags sind, wo sie sagen, Herr, da bin ich wieder. Ich komme zurück aus dem Ganzen, was mich so stranguliert und mir mal die Luft abschnürt. Und stehe diesen Moment in deiner Gemeinschaft, in deiner Nähe, in deiner verändernden Persönlichkeit. Da bin ich, Herr. Ich habe Jesus weh. Und ich möchte mich verorten bei dir. Ich muss wieder hin zu dir. Nur dann kann das passieren, was der Apostel Paulus als Lebensmotto über die Glaubenden geschrieben hat, dass er gesagt hat, in euch soll verherrlicht werden der Name unseres Herrn Jesus. Verstehen Sie, bei ihnen soll man nicht nur Richtigkeiten christlichen Glaubens sehen, sondern was spüren, da ist Jesus da. Ich muss zurück zu Jesus, Jesusforderung. Und ich muss auch zurück, das ist ganz elementar, ich muss zurück zum Jesusgespräch. Das ist eine tief sitzende Not unter uns Glaubenden. Nicht wahr? Geben wir es doch zu, das ist armselig im Durchschnitt. Unser Gespräch mit Jesus. Armselig. Was können wir stundenlang quasseln mit allen und jedem? Wenn es darum geht, 2 Minuten mit Jesus zu reden, dann denken wir schon, was machen wir jetzt? Ich muss zurück zum Jesusgespräch. Im Tiefen verspüre ich in der Schicht meines Glaubens, da ist ein Mangel, Herr, ich muss zurück. Denn nur du, Herr Jesus, kannst mir sagen, siehe, dein Glaube hat dich gerettet. Nur du kannst das Gespräch mit mir aufnehmen. Nur du kannst mir die Verheißung geben. Nur du kannst mir die Wegweisung geben. Nur im Gespräch kann ich dir die Ehre geben, die dir gebührt. Ich muss sprechen. Jesusgespräch. Wenn Sie auf der Eddersbacher Straße hochgefahren sind, vielleicht ziemlich weit hoch, weil Sie keinen Parkplatz weiter unten mehr bekriegt haben, man parkt ja bis zum Waldrand da oben, dann sehen Sie ja dann linker Hand diesen Telekommunikationsturm. Da ist eine Menge Antennen dran, alles möglich, was dran ist. Aber haben Sie gemerkt, ist alles weg. Ist abgebaut. Nichts mehr dran. Ist alles weg. Nur noch die reine Betonstange starkt in den Himmel. Ist alles weg. Eines Morgens kamen sie, haben alles abgeschraubt, zack, 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 weg waren sie. Und ich habe mich gefragt, wie lange vorher ragten die Antennen in den Himmel hinein und meinten, mir deutlich machen zu sollen, da würde gesendet werden. Obwohl es eigentlich schon lange abgeschaltet war. Und so haben manche Glaubenden ihre geistlichen Fernsehantennen ausgesteckt, schön ordentlich, wie sie es gehört, nicht wahr? Aber eigentlich läuft da schon kein Impuls mehr drüber. Können Sie eigentlich abschrauben, alle abschrauben. Wenn wir wirklich mal Tabula Rasa machen würden, wo wirklich Kommunikation, wo wirklich Gespräch mit unserem Herrn Jesus ist, da würde mancher Glaube nur noch so als Betonsäule in den Himmel hineinstarken. Ohne eine einzige Sendeantenne. Ohne ein einziges Empfangsinstrument. Verstehen Sie, ich muss zurück. Da hilft nichts. Die Lukas-Katechese, die Lukas-Unterweisung für Jesus, Leute, ist eine Glaubensherausforderung an diesem Morgen, dass man nicht einfach so weiterläuft. Ich muss zurück. Ich muss in dieses Jesus-Gespräch wieder hinein. Also, Verortung bei Jesus. Gespräch mit Jesus. Und ich muss zur Jesus-Sendung. Nur bei Jesus höre ich dieses, steh auf, geh. Und verstehen Sie, das können Sie vielleicht nicht wissen, aber das ist ein Spezialausdruck bei Lukas. Lukas liebt dieses, steh auf und geh. Denn er nimmt dieses kleine Wörtchen, steh auf und geh, und gebraucht es dann in der Apostelgeschichte nur noch für Glaubende. Also nicht als Evangelisationstext, jetzt bekehr dich mal schön, sondern als Text für Jesus, Leute. Steh auf und geh. Und gerade für einen Glauben, der so richtig ist und der so ordentlich ist und der so weit weg ist von Jesus, muss man dieses Steh auf und geh vielleicht wieder hören. Wenn Sie in der Busch hineingucken, dann entdecken Sie das Steh auf und geh bei ganz großen, wichtigen Persönlichkeiten. Der erste, der gehört hat, steh auf und geh, war der Apostel Paulus. Vor Damaskus kommt der Herr Jesus zu ihm und sagt, steh auf und geh. Und fordert ihn damit zu einer radikalen Lebenshingabe auf. Sagt entweder so oder so. Ganz mit mir oder lass es ganz sein. Steh auf und geh. Und der Pharisäer ändert seinen gesamten Lebenskurs. Er kann nachher sagen, das, was mir Gewinn war, ist mir zum Dreck geworden. Damit ich das eine gewinne, den Namen Jesus. Eine ganz überzeugende Lebenshingabe. Vielleicht sagte der Herr Jesus in diesen Tagen, dieses Steh auf und geh der ganzen Lebenshingabe in ihr Leben wieder hinein. Dass genau die Lebensbereiche, die sie ausgespart haben, plötzlich seinen Finger draufgelegt wird und sagt, du steh auf und geh, auch das will ich haben. Oder der Nächste, der gehört hat, steh auf und geh, war ein Mann wie Ananias. Sie wissen, dieser Spezialbote aus Damaskus, und der soll diesem Paulus entgegengehen und mit dem ein Gespräch führen. Ich kann mir Ananias vorstellen, der hatte 100 Entschuldigungen. Ein paar sagte er ja gleich in dem Text, nicht wahr? Herr, hast du vielleicht vergessen, wer das ist? Willst du mich wirklich zu dem senden? Und dann kam ich mit Gabenorientierung. Ich habe das Charisma nicht, da muss ein anderer her. Also nein, steh auf und geh. Da kann Gottes Heiliger Geist vielleicht in den kommenden Tagen Ihnen eine ganz ungeliebte Aufgabe geben, wo Sie sagen, das können alle anderen besser als ich und ich will nicht. Und Gott sagt Ihnen, steh auf und geh. Und im Vollzug erleben Sie plötzlich wieder das Jesuswunder. Oder Sie hören das Steh auf und geh bei einem Philippus. Er hatte gerade Mittagspause gemacht, dann kam der Heilige Geist. Da war Schluss mit Mittagsschläfchen. Geh auf die Straße nach Gaza an einem heißesten Zeitpunkt des Tages und führe ein missionarisches Gespräch, dann wird er zum Glauben kommen. Jetzt kümmere dich um den, der hat noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Jetzt steh auf und geh. Und noch ein letztes. Hier redet es an Petrus. Es war alles so gut gelaufen. Sogar eine Tote war auferstanden, nicht wahr? Wunderbare Erfahrungen und ich kann mir denken, dass der Petrus eigentlich mit seinem geistlichen Stand so ganz zufrieden war, lief doch gut. Und dann kommt diese Cornelius-Geschichte und die passt ihm gar nicht in sein System. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, steh auf und geh mit diesen Männern, das ist schon richtig so. Jetzt mache ich dir Mut für neue Wege mit Jesus. Steh auf und geh. Greifen Sie, was die Lukas-Katechese uns deutlich machen wird. Wenn wir solche Menschen sind, die so weit weggegangen sind von Jesus, die so ihren Stiefel fahren, die so richtig gelaufen sind, die Glaubensnot empfinden, dann ruft uns die Lukas-Katechese in die Jesus-Verortung, ins Jesus-Gespräch und in die Jesus-Sendung. Und ich sage Ihnen, das verspreche ich Ihnen, wer in der Jesus-Verortung ist, und im Jesusgespräch und der Jesus-Sendung, der erlebt, wie sein Glaube in Jesus lebt. Nicht nur richtig ist, sondern lebt. Lukas, so ein bisschen haben wir begriffen, warum du aus deiner riesigen Sammelmappe gerade das Stück daraus geholt hast. Du wolltest uns Jesus groß machen, wie er sich im Bild der 10 um alle kümmert. Der Reine wird unrein, damit die Unreinen rein werden. Lukas, wir begreifen, warum du aus deiner riesigen Sammelmappe gerade das Stück rausgeholt hast, damit wenn Menschen das Lukas-Evangelium lesen und hören durch alle Jahrhunderte hindurch bis auf diesen Tag heute, sie den Nadelstich dieser Frage hören, wo sind die 9? Und von ganzem Herzen sagen wollen, ich will nicht zu den 9 gehören. Ich möchte die ganze Sache mit Jesus machen. Lukas, wir können verstehen, dass du aus der großen Sammelmappe gerade das Stück rausgeholt hast, weil man an dem Text so gut erkennen kann, wenn so der Glaube ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ein bisschen zur Richtigkeit verkommen ist. Wie du uns wieder herausholen möchtest in die Jesus-Verortung, ins Jesus-Gespräch, in die Jesus-Sendung. Damit wir mit ganzem Herzen singen, bitten, beten und leben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben und in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben. Auf deinen Wegen will ich gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock schafft den Reben Kraft und Lebenssaft. Zum Gebet lade ich Sie, soweit es Ihnen möglich ist, ein, aufzustehen. Herr Jesus, fangen wir doch bei uns an. Bei uns heute Morgen, die an dich glauben. Und da stehen wir vor dir und bekennen unsere Dürftigkeit unseres Glaubens an dich. Du weißt, bei wie vielen der Glaube in die Jahre gekommen ist. Bei wie vielen es wirklich anfängt, trocken zu werden, um noch richtig zu sein, so eigenartig spröde, leblos, fast nebensächlich. Du weißt, wo wir uns daran gewöhnt haben und du weißt auch, wo es vielleicht unsere Not ist. Und deswegen danken wir dir für dieses Wort. Danken dir für diesen Samaritaner zu deinen Füßen. Wir wollen uns auch so verorten bei dir. Lass das Jesusweh in uns so groß werden, dass wir, und seien es auch nur Augenblicke, immer und immer wieder zu dir zurückkehren. Zu dir, dieser einzigartigen Person. Und dann heb die Sperre auf. Die Sperre im Gespräch. Diese toten Sende- und Empfangsanlagen unseres geistlichen Lebens. Verkabel uns neu mit dir, dass da wieder Impulse durchgehen, dass da wieder Reden mit Jesus da ist, Hören auf Jesus da ist. Wir bitten dich darum, lass uns nicht, wo wir sind. Und dann brauchen wir auch dieses heilsame, herausfordernde, sendende Wort. Steh auf und geh. Zur Lebenshingabe, zum ungeliebten Job, zum Mut, den Weg neu zu gehen, zum Gespräch mit anderen über dich. Danke, danke, dass du uns nicht lässt, wo wir sind. Danke für diese Glaubensherausforderung. Hol uns zurück, zurück zu dir. Und dann kennst du auch die unter uns, Herr Jesus, die heute Morgen unter dem Vorzeichen hier stehen, ich gehöre zu den Neuen. Wir bitten dich ganz schlicht, lass sie nicht bei den Neuen bleiben. Dein Geist, wecke sie auf und ermutige sie, zu dir und in die Gemeinschaft zu dir zu kommen. Dass du von uns allen das Lob kriegst, der du der einzig Reine bist und für uns Unreine alles getan hast. Ja, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinen Diensten stehen. Amen.